Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Happy Kid Monday. Heute ist mein Gast Diana Pereira und wir sprechen über alles, was Diana gut macht und gut kann. Das ist einmal ihr Lifestyle, vegane Ernährung, das Bild der Frau und Fitness, da sie Fitnesstrainerin ist.
Hi erstmal, danke für die Einladung. Und ich komme ursprünglich aus Bonn. Ich bin dann mit 20, also vor 10 Jahren, auf eine 5-jährige Weltreise losgestartet. Habe dadurch sehr viel verschiedene Leben leben können, sage ich immer, weil es wirklich total verschiedene Einblicke waren, verschiedene Orte und dadurch natürlich sehr viel mitnehmen können. Bin dann zurück nach Deutschland und wohne jetzt in Berlin. Habe mich dann hier selbstständig gemacht als Personal Trainerin. Und
Dankeschön. Warum hast du dir denn Berlin ausgesucht nach allem?
Also ich habe immer schon gesagt, wenn in Deutschland leben, dann Berlin. Ich habe zuletzt vor Deutschland in L.A. gelebt für ein Jahr. Und die Frage war für mich eigentlich, ob ich direkt zurück nach L.A. gehe oder ob ich einmal Berlin mitnehme. Und für mich war Berlin so das L.A. von Deutschland, sage ich immer, weil es sehr weit spread out ist und jedes Kiez so komplett eine andere Stadt für sich ist fast. Und künstlerisch sehr international und das hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich auch die vegane Szene ist in Berlin sehr weit verbreitet, so wie in L.A. auch, und das hat mir sehr gut gefallen.
Wie bist du denn so in diese ganze vegane Szene, wie du sie gerade genannt hast, reingeraten?
Okay, das ist auf dem Rücken meiner Mom gewachsen sozusagen. Die hatte vor 20 Jahren eigentlich eine Wette eingegangen. Mit meinem Vater ist sie eine Wette eingegangen, wo es darum ging, ach ja, die armen Hühnchen und sowas. Und mein Vater hat sich noch drüber lustig gemacht und meinte, ach komm, 6 Monate bis Weihnachten, bis dahin schaffst du es eh nicht, kein Hühnchen zu essen. Also es hat eigentlich mit einer witzigen Wette, ja, relativ witzigen Wette gestartet. Und daraufhin ist dann eben in meiner Familie so das Bewusstsein gewachsen für das vegetarische, vegane Leben. Und so wurden mein Bruder und ich, er war 14, ich war 10, ungefähr. Und so wurden wir von heute auf morgen vegetarisch, weil wir damals als Kinder zum ersten Mal von Schlachthöfen erfahren haben. Und da war für uns sofort klar, so, das ist ein ziemlich asoziales Konzept, haben wir uns gedacht. So normal es auch sein mag, fanden wir es total asozial und haben gesagt, okay, wir wollen kein Fleisch mehr essen. So, und dann 10 Jahre waren wir vegetarisch und fing mein Bruder an mit vegan, wo ich auch erstmal gesagt habe, uff, oh Gott, jetzt wirst du so ein nerviger Veganer und jetzt übertreibst du völlig. Wo er dann daraufhin gesagt hat, Diana, recherchiere mal 2 Wochen in die Industrien rein. Was ich dann daraufhin gemacht habe, in die Milch, Käse, Eier, Industrie. Ich war ein totales Milchbaby. Viel Milch getrunken, Käse. Oh mein Gott, I know. habe aber daneben rein recherchiert. Und wenn man einmal wirklich die Fakten weiß und der Rattenschwanz, der da hinten an so einem Produkt dranhängt, da habe ich dann ziemlich widerwillig den Hörer abgenommen, meinen Bruder angerufen und meinte, ha, damn. Und er sagte, ja. Ja, und somit wurde ich dann auch vegan, wo ich auch, muss ich sagen, also der Schritt, Käse wegzulassen und Milch, fiel mir sehr schwer. Man hört heutzutage oft von Veganern, wow, du bist schon 10 Jahre vegan jetzt, I'm so jealous. Und ich sag, Leute, don't be, weil wirklich, es ist hart gewesen damals von Milch. Wir hatten nicht diese ganzen Regale voll von Mandel, Hafer, Reismilch. Wir hatten Sojamilch, die nach Pappe geschmeckt hat und auch nicht die ganzen veganen Produkte. Es war wirklich, es war ein Struggle. Ja, aber damals auf jeden Fall hat dann halt so quasi das Ethische für mich überwogen. Und im Nachhinein natürlich auch so, wenn man dann rein recherchiert hat, der Gesundheitsfaktor. Und so kommt es, dass ich jetzt 10 Jahre vegan bin.
Krasse Geschichte. Auch wirklich Props an deine Eltern für diese Wette, die alles verändert hat. Cool. Du hast gerade schon angesprochen, einmal die Industrie und einmal, dass es nicht die Produkte gab. Kannst du uns denn ein Beispiel geben, was dich sehr beschäftigt hat aus der Industrie?
Okay, also da war ein Thema, zum Beispiel Eier, wo man sich ja denkt, hä, jetzt bei Eiern ist ja nicht so fatal, die sterben ja jetzt eigentlich nicht deswegen und wir essen ja nicht das Fleisch wegen den Eiern, aber es ist zum Beispiel ein Norm in der Industrie, dass Die männlichen Küken, es werden halt viel mehr männliche Küken geboren, als gebraucht werden. Und da hat sich halt eines Tages wirklich jemand ausgedacht, wo ich bis heute das nicht fassen kann. Hat sich ausgedacht, komm, wir setzen die männlichen Küken alle auf so ein Laufband und dann fallen die unten in so eine Sammelstelle und dann geht der Schredder an und alles ist weggeschreddert. Yes, ich habe es damals nicht so richtig gewusst, ich habe das mal gehört und dachte so, ja, okay. Dann habe ich aber eines Tages, stand ich an der Ampel, kurz mein Handy genommen, das war ein 4-Sekunden-Video. Bei Facebook damals. Man sieht so Küken, piep, 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 piep und Schredder an und alles ist weggeschreddert, einfach nur eine blutige Masse. Und dann war auch das Video vorbei und die Ampel wieder grün. Alle hinter mir fangen an zu hupen, weil ich war einfach in Schock. Ich konnte es nicht glauben, was ich da gerade gesehen habe. Und dass das der Standard ist der Industrie. So, das heißt, wenn ich halt jetzt in den Laden gehe und ich sehe so einen Eierkarton, dann denke ich nicht, ah, cool, ich habe Bock auf ein Omelette, sondern man sieht diesen Schredder und denkt sich, really? Also ich stelle mir da halt immer so eine Runde so Männer vor an so einem Tisch und dann sagt der, komm, wir zerschreddern die alle und alle klopfen auf den Tisch, super, machen wir so. Es ist unglaublich, unfassbar. Ich sage immer, das ist halt so Real-Life-Saw, was jeden Tag passiert und wo alle sagen, ja, ja, ich kenne die Industrie, ich weiß das, aber nein, wir machen es uns nicht wirklich bewusst, weil wenn wir es täten, dann würde das nicht als so akzeptiert werden.
Krasse Geschichte. Ich habe nicht oft das Problem, dass mir der Mund offen stehen bleibt über Minuten, aber diese Geschichte hat dazu geführt. Ich muss sagen, ich habe mich damit wenig auseinandergesetzt. Ich habe halt irgendwie meine Netflix-Doku angeschaut und man, wie du gerade gesagt hast, man kriegt so ein bisschen was mit. Aber dass man sich konkret mit der Industrie auseinandersetzt, ist in meinem Fall nicht gegeben und ich denke, so geht es vielen Leuten. Das nächste Mal werde ich auf jeden Fall definitiv nachdenken, ob ich ein Ei essen will oder es mir einfach direkt vom Bauernhof holen, denn dieses Bild, was du da hast, diese Männer, die da sitzen und auf den Tisch klopfen nach so einer idiotischen Idee, was man ja sagen muss, dieses Bild zieht sich ja durch nicht nur jetzt Eier oder die Industrie, sondern durch alle Industrien. Wenn man gerade nach Amerika schaut, haben wir ja ähnliche Probleme des, ja, der Utopie fast schon, der gelebten Utopie. Man kann eigentlich nicht glauben, dass irgendjemand das für gut heißt. Und ja, jetzt hattest du noch angesprochen, dass es früher, als du angefangen hast, Veganerin zu werden, ja gar nicht die Produktauswahl gab. Jetzt erinnere ich mich selbst, ich habe 2015 angefangen, Gerichte zu, in Anführungszeichen, healthifizieren. Und um Kokosmehl zu bekommen, bin ich damals, glaube ich, so 3,5 Stunden durch München gefahren, was man heute bei DM locker kaufen kann. Wie hast du überlebt, muss man ja schon fast fragen.
Okay, muss ich nochmal überlegen. Das liegt echt 20 Jahre zurück. Das muss man sich mal bewusst machen. Oder jetzt halt 10 mit dem Vegan. Damals, ich meine, gut, als Kind hatte ich halt meine Mom halt nur für uns gekocht. Ganz simpel halt. Und ne, man muss dazu bei mir sagen, ich bin halt halb deutsch, halb sri-lankisch, also Singalesin. Und bei uns gab es halt auch immer viel asiatisches Essen. Da braucht man jetzt auch nicht so Fleisch und Fisch. Gibt es natürlich in den traditionellen Gerichten, aber das kann man auch ganz einfach weglassen und hat dann auch viele vegane Optionen. Mit dem Vegan, was ich jetzt noch Thema da zur Industrie halt auch noch finde, ist, heutzutage fällt es halt so leicht, weil wirklich überall die Produkte auffindbar sind, wie du schon sagst, bei DM, in jedem Bioladen, eigentlich sogar schon Rewe hat alles Mögliche an veganen Regalen. Da ist halt echt nochmal zu sagen auch, also vor 10, 20 Jahren, wir wurden halt alle belächelt, ne? So, ach komm, jetzt du als ein kleiner Veganer, es wird halt nichts verändern und mach halt dein Ding, aber hab nicht die Hoffnung, dass sich da was tut. Und wenn ich heute halt durch die Regale gehe und das sehe, dass da wirklich volle Regale stehen mit Schild vegan und sonstigem, ich muss einfach immer schmunzeln. Nach 10 Jahren noch muss ich schmunzeln und denken, guck mal, was wir kleinen, einzelnen Veganer überall dann doch geschaffen haben. Und das ist auch immer wieder, was ich den Leuten sage. Es ist halt wirklich so, dass man immer denkt, ich habe jetzt mit dem Einkauf keine Wahl, aber es fördert immer mehr diese Nachfrage und jeder einzelne Kauf ist ein Wahlzettel sozusagen und deswegen, das macht was aus. Man sieht es nach Jahren relativ schnell mittlerweile, wie sich das entwickelt hat.
Wie stehst du denn dazu, wenn jemand sagt, oh, die dummen Veganer oder man kennt es ja, ne? Das Es ist auch, finde ich, persönlich sehr anstrengend, wenn man bei einem Dinner eingeladen ist und dann kommt da einer und ist Veganer und dann kann man nicht ins Restaurant und das geht nicht und den Wein kann man nicht trinken und überhaupt ist dann alles ultra kompliziert. Das ist so der Grund, warum ich auch nicht so straight Veganer bin quasi, sondern das oft privat mir koche, bin ich oft vegan, aber im Restaurant spare ich mir das dann quasi, weil ich einfach auf die folgende Diskussion dann keine Lust habe. Wie stehst du dazu oder wie gehst du damit um?
Ich muss schon lachen, während du die Frage stellst. Ich finde es amüsant, ein Stück weit. Ich habe sehr viel Verständnis. Ich habe immenses Verständnis für die Leute, weil mir geht es immer darum, ich sehe die Aussage, die die Person gerade gibt, aber ich gucke auch 10 Schritte weiter zurück. Was war ihr Input so bis zum jetzigen Zeitpunkt? Mit wem hat sie sich umgeben? Was hat die Familie dazu beigetragen? Also ich verstehe mal, dass wir alle wirklich gar nicht so dieser Zustand sind, in dem wir gerade uns befinden, sondern wirklich, wie wir uns dahin geformt haben. Und mir ist dann immer sehr bewusst, dass ich gerade in dem Moment halt vielleicht der erste Einfluss bin für diese Person, sich mit dem Thema, wenn auch nur kurz, zu befassen. Oder was ich halt auch immer gern, was immer gern passiert ist, jemand erwähnt nur, dass ich vegan bin. Und ich stehe dann vor einer Person und ich habe keinen Satz, kein Wort dazu gesagt und ich muss mir dann aber einen 20-minütigen Monolog anhören, warum die Person ja aber so und so und so und so und so. Und ich lasse die Leute einfach reden. Ich lasse die Leute komplett zu Ende reden und frage dann am Ende, hast du bemerkt, dass ich dir keine einzige Frage gestellt habe, sondern dass das gerade alles deine Zweifel und auch Schuldgefühle und alles selber waren? Und dann stehen die Leute meist vor mir und sagen, ja, huh. Das ist dann so, also ich habe so eine sehr friedliche und absolut nicht mit dem Fingerzeig Art und Weise damit umzugehen, auch wenn Leute es belächeln, weil ich habe es auch einfach schon so oft erlebt. Jetzt, wie gesagt, 20 Jahre Erfahrung damit ist, dass ich wirklich Leute vor mir hatte, nicht nur einmal, sondern wirklich zigfach, die gesagt haben, ach nee, das würde ich ja niemals, ich könnte das nie. Und einfach nur ich so in meinem, ich habe mich irgendwann, ich meine, okay, es war ein Prozess. Wenn du erstmal Veganer wirst und du willst die Leute davon, dass sie es auch verstehen und du bist so passionate dabei und man hat viel gestritten auch am Anfang. So, irgendwann lernt man halt so, ist es nicht das, was wirklich Früchte trägt. Und am Ende habe ich gelernt, ich will einfach nur ein positives Beispiel sein. Und damit habe ich wirklich gelernt, bleibt es am einfachsten, weil die Leute dann wirklich zu dir kommen und die Augen und Ohren und das Herz offen bleibt. Weil die nicht die Verurteilung spüren für dem, was gerade auf dem Teller liegt neben denen. Und die müssen sich nicht schlecht fühlen, weil ich gerade daneben sitze und das sehe. Sondern ich lasse sie einfach sich selbst ihre Gedanken machen. Und im Herzen ist es einfach so. Jeder Mensch fühlt einfach, dass es nicht cool ist, was da passiert. Und zu dieser Erkenntnis lasse ich die Leute einfach selber kommen, in ihrem Timing. Und wie gesagt, da kamen halt einige dann nach und nach auf mich zu und meinten, hey, ich will jetzt auch einen Monat vegan machen. Hey, hast du ein paar Rezepte? Hey, kannst du mir da irgendwie helfen? Und ich bin dann halt natürlich einfach nur so, ich bin einfach nur von Herzen froh und helfe da, wo ich kann. Deswegen, wenn sich da anfangs jemand lustig macht oder so, einfach mitlächeln und sagen, du wirst es noch verstehen, kein Problem, denke ich mir dann.
Danke, ich denke, das ist eine sehr reife Art, damit umzugehen und gibt auch den Hörern schon einen Einblick, wie du als Mensch tickst und warum ich unbedingt mit dir so eine Podcast-Folge aufnehmen möchte. Jetzt hattest du gerade erwähnt, dass viele Leute dich nach Rezepten fragen. Wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? Gibt es ein Kochbuch vielleicht? Schreibst du an einem? Oder woran kann ich mich da quasi festhangeln? Wie kommst du durch deinen Tag?
Bei mir ist es so, ich habe früher einmal 4 vegane Kochbücher durchgekocht, was mir dann so ein intuitives Grundkönnen, was Kochen angeht, angeeignet habe, wodurch ich mir das angeeignet habe. Ich habe dann sehr viel Zeit damit verbracht, auch für Bekannte immer zu kochen, was dann auch viele dazu bewegt hat. Also wenn ich mit jemandem gelebt habe in einer Wohnung, in einer Gemeinschaft, seien es Freunde oder jetzt in einer Partnerschaft, nach 3 Monaten, wenn die bekocht wurden vegan, die sind dann immer vegan geblieben, wenn ich dann auch umgezogen bin, weil man dann einfach gesehen hat, okay, es funktioniert easy. Ich habe tatsächlich eigene Gerichte auch irgendwann angefangen, so zusammenzuschmeißen. Wie gesagt, halt das Intuitive, dass ich dann mittlerweile gar nicht mehr gucke, heute koche ich dies, heute koche ich das, sondern ich stehe vor meinem Kühlschrank und schmeiß dann zusammen, was ist, und habe dann immer gemerkt, damn, das ist nice. Das heißt für mich, ich habe definitiv schon mit dem Gedanken gespielt, ein Kochbuch auch rauszubringen in Zukunft. Ja, definitiv sehe ich das auch für mich geschehen. Derzeit habe ich auf Instagram eigentlich alles so ein bisschen zusammengefasst. Beziehungsweise ich habe auch vorher schon jetzt die letzten Jahre viel zusammengefasst gehabt. Ich habe die letzten Jahre jetzt tatsächlich weniger gepostet gehabt mit Essen, weil das für mich schon so selbstverständlich war alles. Ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen in meiner Bubble gelebt, als ich dann wirklich vor ein paar Monaten so wieder dieselben Fragen aber gehört habe, die ich vor 10 Jahren gestellt bekommen habe. Da hat es bei mir echt nochmal Klick gemacht und ich habe wieder gecheckt so, hey, das ist immer noch nicht so selbstverständlich. Jetzt gerade in Verbindung mit Fitness zum Beispiel. Ich habe 8 Kilo Muskelmasse zugenommen. Also ich war mal ziemlich schlank. Ich war 52 Kilo. Heute bin ich so 60, 61 durch Training und Fitness eben und Ernährung. Wo die Leute heute noch zu mir sagen so, wow, dass das vegan geht, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Und je öfter ich das gehört habe, habe ich so gecheckt, hey, das muss immer noch rausgebracht werden. Das muss immer noch gepusht werden. Das muss immer noch wirklich dargestellt werden, damit die Leute dieses Bild vom Veganer, von diesem blassen, dünnen, schwachen, müden Veganer, das ist immer noch da. Ich habe es echt nicht gecheckt, dass es heute immer noch relevant ist für die Leute. Und da habe ich dann jetzt wieder angefangen, mehr auch zu teilen. So ganz simple Rezepte auch teilweise. Die Leute denken ja immer, oh Gott, veganes Essen muss jetzt mega kompliziert sein und eben, dass man da 3,5 Stunden irgendeine Zutat sucht. Oder auch, dass es so teuer sei. Das ist ja völlig irrsinnig, weil ich mein Gemüse und solche Sachen, ich esse auch zum Beispiel wenig von diesen Fertiggerichten oder diese, wo auch viel Chemie drin ist. Also mein Hauptaspekt am veganen war halt auch immer so der Gesundheitsfaktor.
Okay, also wir freuen uns auf dein Kochbuch. Jetzt ist die große Frage, wie ist denn dein Instagram-Handle, damit die Leute dich auch finden?
Diana Cosmopolitana.
Dankeschön. Ich muss sagen, immer wieder erwische ich mich, wenn ich deine Story selbst schaue, dass ich mich daran erinnere, wie krank diese Industrie ist und dann immer denke, ah, oh no, jetzt habe ich es wieder vergessen. Wenn man sich ja als Nicht-Vollzeit-Veganer auch gar nicht so viel Gedanken darüber macht im Endeffekt und durch diese konsumgetriebene Industriegesellschaft ja auch möglichst weit davon weggelenkt wird, sich darüber mal im Ansatz Gedanken zu machen. Jetzt ist Veganismus, falls es das Nomen zu vegan ist, ja nicht deine einzige Stärke, wo du den meisten Menschen sehr weit voraus bist, sondern du bist ja auch eine, die sehr viel liest, die sich sehr viel mit sich selbst auseinandersetzt, die auch immer wieder zum Thema Bild der Frau was zu sagen hat. Kannst du uns erzählen, wie du so auf diesen Weg gekommen bist, dass du so gefestigt in dir selbst bist, dass du auch mit diesem fast schon witzigen Beispiel, wenn da Leute 20 Minuten Rant auf dich einreden, trotzdem so ruhig bleiben kannst? Kannst du uns das ein bisschen erklären?
Definitiv. Das hat mit meiner Weltreise zu tun, weil ich da so zum ersten Mal richtig in Kontakt gekommen bin mit einigen Menschen, die auch heute noch tatsächlich mir große Beispiele sind. Wo ich zum ersten Mal wirklich einfach den Umgang mit Menschen gesehen habe, der sehr viel liebevoller war, als ich den sonst so von zu Hause, also nicht von zu Hause, aber von meinem früheren Umfeld kannte, weil es war so, Bonn ist ein kleines, süßes Städtchen, aber es ist halt nicht so groß gedacht und man ist halt einfach nicht so so offen für wirklich ganz fremde andere Ansichten, so habe ich das erlebt zumindest. Und dass man diese sehr anderen Ansichten aber sehr liebevoll annehmen kann und auch eben immer sich fragen kann, wie ist die Person da hingekommen? Eben wieder Thema Rattenschwanz. Was hängt am Endprodukt dran? Was hängt an dem Menschen dran? Wo kommt der her? Und einer meiner größten Einflüsse ist auf jeden Fall Thich Nhat Hanh. Das ist ein tibetischer Mönch. Ich habe, nachdem ich sein Buch gelesen habe, Wahren Frieden schaffen, da erklärt er wirklich so sehr ausgiebig, wie man eben erstmal Frieden in sich selbst schafft, dann in seiner Familie, in seinem Umfeld, letztendlich halt auch damit in der Welt. Wie gesagt, dieses Dahinterschauen, das hat mir immer sehr, sehr viel Ruhe gegeben im Umgang mit, egal wie hässlich gerade die Sache ist, was die Person macht oder wie traurig sie eigentlich, also ich sehe so die Trauer hinter diesen sehr unschönen Eigenschaften manchmal an Menschen. Was heißt unschön, sagen wir, an Eigenschaften? Weil mir ist immer bewusst, ein Mensch, der glücklich und wirklich zufrieden ist, der zeigt nicht mit dem Finger, der meckert nicht, der missioniert nicht so übermäßig. Der weiß, dass jeder sich auch in seinem Timing entwickeln muss und kann. Und ich habe da großen Glauben auch an die Leute. Ja, so war das eigentlich bei mir genau, dass ich halt auf der Weltreise halt auch mal mit Menschen in Kontakt gekommen bin, die so sehr abseits der Norm gelebt haben, wo wirklich viele Leute sagen würden, die Nase drüber rümpfen würden, oh mein Gott, was machen die, was ist deren Job, wie leben die ihren Tag? Wo ich dann aber gelernt habe, hey, die leben sehr, sehr außerhalb des Systems, aber die leben so liebevoll. Und die haben einen Umgang miteinander und mit anderen Menschen, der so friedlich ist, das finde ich geil. Und das habe ich wirklich dann sehr schnell gelernt, für mich zu integrieren. Und was mich dann natürlich auch so durch meinen Lebenslauf auch in eine sehr abseits stehende Position gebracht hat, als ich dann wieder nach Deutschland zurück bin und ich quasi mich wieder so freiwillig ins System ein bisschen einordnen wollte. Oder hier Berlin, so, man ist so ein bisschen so ein ich sage immer, so ein Unicorn. Und wo ich dann aber auch dann gut habe, lernt mit umgehen können, oh Gott, wo ich dann halt gut gelernt habe, mit umzugehen, selbst diese Person zu sein, wo die Leute sagen, hey, das ist ja, die lebt ja ein bisschen anders. Aber dass man da halt dann einfach diesen Frieden wahrt und sagt, ja, tue ich. Und ihr dürft sehr gerne sehr anders noch leben als ich. Und diesen Frieden zu wahren, das ist mir eigentlich immer das Wichtigste gewesen.
Dankeschön. Ich denke, dass der innere Frieden auch so das höchste Gut ist, gerade wenn man jetzt mit Corona-Krise und was uns da gerade alles global widerfährt, das leitet ja alles irgendwo auch, wie soll ich sagen, die allgemeine Situation darauf hin, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzen muss. Und wenn du sagst, du stehst da ein bisschen außen, ist ja immer die Frage, von wer drauf schaut. Es gibt ja bestimmt auch sehr viele Leute, die leben wie du, die die gleichen Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen hatten und gleiche Erkenntnisse auf jeden Fall hatten und da ihre eigenen Schlüsse auch draus gezogen haben. Ich sehe das beispielsweise eher als Stärke, wenn jemand seinen eigenen Weg läuft und sich nicht von System oder nicht von Normen beeindrucken lässt, sondern fähig ist, eigene Entscheidungen zu treffen, auf die Gefahr hin, vielleicht nicht gemocht zu werden von allen. Das empfinde ich als Stärke. Du hattest auch gerade angesprochen, Timing. Timing finde ich einen sehr guten Punkt. Da hatte ich erst kürzlich selbst privat einen Punkt, wo ich darüber nachgedacht habe, dass ja jeder seinen Weg in seinem eigenen Tempo laufen muss. Und du bist ja mit einem ziemlich schnellen Pace, mit einer schnellen Geschwindigkeit erstmal raus in die weite Welt gegangen und bist ja dann eigentlich ein Stück wieder zurückgelaufen zu dem, was du davor schon kanntest und hast aber den veränderten Teil in dir mitgenommen. War das schwierig, dich da wieder zu resozialisieren oder wie hast du das festgestellt, dass so jeder sein Timing hat und du da nicht alle Leute von egal welcher Ansicht jetzt ja, missionieren kannst oder wie bist du da zurückgekommen?
Also ich muss dazu sagen, ich habe mir sehr viel Zeit genommen, ganz bewusst. Also die Weltreise war eigentlich nur geplant, dass ich 3 Monate nach Australien gehe. Und als ich da aber gespürt habe, okay, das setzt gerade eine Metamorphose in Gang, die sehr, sehr wichtig ist für mich persönlich, habe ich gemerkt, ich werde mir jetzt alle Zeit nehmen, bis diese Metamorphose abgeschlossen ist. Und das hat tatsächlich 4-5 Jahre gedauert. Wo ich wirklich dann auch, also erstmal fanden sie alle toll, ach super, dass du so viel reist, ach schön. Und nach einem Jahr, nach 1,5 Jahren fing es dann an, wann willst du denn jetzt mal was Richtiges machen? Du bist ja jetzt schon so Anfang, Mitte 20, willst jetzt nicht mal ruhig studieren und du solltest ja so leben und so. Ich hatte da immer ein ziemlich starke innere Stimme, die mich da ganz klar geleitet hat, auch gegen sehr viel guten Ratschläge und habe mir da tatsächlich das Timing genommen, wodurch ich, als ich dann halt wieder in Deutschland war, aber auch wirklich mit Herz und Seele in Deutschland war. Weil das erlebt man ja ganz oft von Leuten. Die sind ein Jahr irgendwie unterwegs, weil das war dann ein Jahr geplant und jetzt bin ich wieder da. Die fallen in ein tiefes Loch. Das hatte ich nie, weil ich immer, wenn ich gegangen bin oder wenn ich geblieben bin, bewusst geblieben bin. So unerklärlich und unnachvollziehbar, wie das für manche gewesen sein mag, war ich dadurch immer sehr im Flow mit meinem Timing sozusagen. Ja, deswegen so die Resozialisierung war eigentlich ganz easy. Ja, ich habe mir halt danach dann echt viel Zeit genommen, wieder Thema, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Das war halt weniger leicht. Das war halt, weil wirklich, wenn man dann halt so auf Weltreise und draußen ist natürlich easy und cool und du bist so distanziert von allem und dann gehst du halt wieder so an deinen Ursprung zurück. Was ich aber halt auch wollte, weil ich wusste, alles, wie ich mich weiterentwickelt habe, war super. Aber da ist noch sehr viel aufzuräumen von früher, was du einfach nur aufräumen kannst. Also für mich war es so, wenn ich dort war, wo ich aufzuräumen hatte und nicht so von Weitem, ja, ich mache das jetzt irgendwie so durch Affirmation und sonst was, sondern ich habe mich echt da mitten in mein Chaos quasi reingesetzt, wovon ich gegangen bin. Nicht geflohen allerdings, muss man dazu sagen. Also es ist ja alles so, es hat sich ja organically entwickelt quasi mit der Reise. Und so habe ich halt auch gelernt, mein Timing ganz selbst steuern zu lassen oder zuzulassen. Anstatt eben, oh, das war jetzt so geplant und so mache ich es jetzt.
Finde ich sehr, sehr stark, weil das bedeutet ja auch, dass du gelernt hast, deine eigenen Grenzen zu ziehen und die auch einzuhalten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo sehr viele auch Erwachsene, auch schon über 50-Jährige oder 40 oder 30 oder Mitte 20 oder wie alt auch immer, Leute Schwierigkeiten haben, Grenzen zu ziehen für sich selbst und diese dann auch einzuhalten. Du hattest ja jetzt gerade erzählt, dass du auch oftmals darauf angesprochen wurdest mit gut gemeinten Ratschlägen, dass es Zeit wäre, mal was Sinnvolles zu machen. Jetzt bist du selbstständig, Personal Trainerin und hast genau das gemacht, was du machen wolltest. Kannst du vielleicht in ein, zwei Sätzen den Leuten erklären, wie man denn eigentlich rausfindet, was man machen will und wie man dann auch dahin kommt?
Das muss ich in zwei Teilen erklären, weil eigentlich bin ich wirklich nur beim Sport gelandet, in Anführungsstrichen durch einen Zufall, wobei ich nicht an Zufälle glaube. Also bei mir ist halt so, ich war dann halt in Deutschland wieder angekommen, wusste nicht so ganz, was ich jetzt irgendwie studieren will oder nicht oder doch und bin dann eigentlich halt so in eine Personal Trainer Ausbildung gerutscht. Was mir nie in den Sinn gekommen wäre, da ich mit Knien geboren wurde. Ich habe also die Knochenstruktur in meinen Knien ist katastrophal gewesen. Ich wurde operiert, ich war 6 Monate in Rückenlage, ich war kompletter Pflegefall, 2 Jahre Reha mit vor der Weltreise eben, also mit 18. Und deswegen hätte ich nie gedacht, dass ich auch nur irgendwas mit Sport zu tun hätte in meiner späteren Laufbahn. Im Nachhinein hat mir durch diese Ausbildung, also die Ausbildung hat mir erstmal in meinem Training geholfen. Und als ich dann eben gemerkt habe, wie sehr es meinen Lebensstandard beglückt und quasi steigert, dadurch habe ich halt gemerkt, Wahnsinn, wie man auch den Leuten ganz leicht damit helfen kann. Weshalb ich persönlich auch abgezielt habe auf wirklich absolute Anfänger, auf, ich meine, Altersgruppen jeder Klasse, aber wirklich Leute, die absolut Sportanfänger sind. Ich versuche echt, die große Masse abzuzielen. Ich habe halt von vielen Kollegen, was ich auch verstehe, so, die haben eher Lust auf mit so Leistungssportlern und irgendwas Cooles, sowas zu so trainieren. Aber ich glaube, bei mir halt, weil ich echt aus dieser eigenen Krankheitsgeschichte rauskam, habe ich gemerkt, wie hilfreich das halt ist, wirklich, wie man da schon mit kleinen Mitteln und Hilfen das Leben von einer Person einfach positiv mit beeinflussen kann. Und so habe ich dann halt gemerkt, okay, das ist wirklich etwas, für mich ist das halt echt ein Job, wo ich doppelt bezahlt werde. So zum einen natürlich kriege ich am Ende des Monats mein Geld und zum anderen ist es halt für mich so ein Nährwert da drin. Allein wenn ich sehe, dass ein Kunde von mir sich kaum bewegen kann, wenn er zu mir kommt und ein Jahr später macht er mir einen Squat bis auf den Boden und diese Vitalität, die wirklich so auch, ich habe auch teilweise 60-Plus-Kunden, die, da ist wieder so eine kindliche Vitalität in denen, jede Woche, wenn die dann wiederkommen. Das ist wirklich so, wo ich dann gemerkt habe, wow, das ist halt das, wo man spürt, okay, ist das so, ich werde doppelt belohnt gerade. Ja, das ist halt so, wenn man sich das so für seinen Job fragen kann und das dann auch noch mit Ja beantworten kann, das wünsche ich echt jedem. Und da kann man sich halt einfach selber fragen.
Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde geredet. Ich finde es super interessant, was du zu sagen hast und würde sehr gerne mit dir eine zweite Folge machen, wo wir über das Bild der Frau sprechen. Bist du da dabei?
Sehr, sehr gerne.
Zum Abschluss würde ich gerne diese Folge hier beenden mit einer Manifestation. Denn das habe ich damals von dir gelernt, als wir mal spazieren waren, wo du mir gesagt hast, dass du einfach öfter mal dir selber sagst, ich bin sicher. Und dieses Ich bin sicher ist mir sehr stark im Kopf geblieben. Das verbinde ich bis heute mit dir und sage ich mir mittlerweile selbst mehrfach jeden Tag, um einfach mir selber in meinem System wieder klarzumachen, dass ich auch sicher bin, wenn man das ja in dieser Hektik da draußen, in diesem Konsum, in dieser industriegeleiteten Gesellschaft so oft auch vergisst. Egal, wie gefestigt man ist, würde ich mal behaupten. Hast du für uns noch eine Manifestation zum Ende?
Also ich habe so ein paar Sachen, die ich mir täglich sage, so Mantren quasi. Zum einen eben dieses Ich bin sicher. Gerade jetzt, als das mit Corona losging, eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war, okay, bin ich nach Hause gegangen, ich habe mich hingesetzt und meditiert und halt eben genau das auch versucht rauszuschicken, weil ich habe dann sehr viel auch gesehen bei Instagram, was dann Videos gepostet werden, wie Leute eben, das glaube ich, ich will es gar nicht erwähnen, aber was die Leute so gemacht haben. Und ich wusste, ja, es passiert gerade, aber ich will gerade etwas rausschicken, was eben nicht denselben Vibe trägt, sondern eben zur Heilung beiträgt. Also habe ich mir gesagt, zum einen, ich bin sicher, ich bin geliebt, ich bin versorgt, das sind so, ich bin stark, das sind definitiv so 3-4 Sachen, die ich mir täglich sage und was man sich wirklich jeden Tag bewusst machen kann, unabhängig jetzt von der äußeren Situation, werde ich jetzt von einem Partner geliebt, werde ich von meiner Mutter so geliebt, wie ich mir das wünsche oder nicht, sondern das sind so Sachen, die immer und ständig eben auch mit dieses Urvertrauen stärken in einem selber und das eben auch nochmal so wirklich zur Erdung und zur Ruhe beiträgt. Also ihr seid geliebt, ihr seid versorgt, ihr seid stark und ihr seid sicher.
Dankeschön, es ist wirklich sehr berührend mit dir zu sprechen und ich habe sehr, sehr viel Respekt für dich, da du in meinen Augen eine der stärksten Frauen bist, die mir über den Weg gelaufen sind. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Diana Cosmopolitana auf Instagram. Schaut sie an, klickt, schreibt ihr, sie freut sich. Dankeschön.